Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Heute gibt es Teil 2 der Podiumsdiskussion von der Nürnberger Sicherheitskonferenz. Dazu viel Spaß.
Grüße aus Rostock. Ich wollte bei Ihnen nochmal anhalten. Ihr Ansatz, Trennung 2- und 3-jährige Ausbildung. Man darf dabei aber auch immer nicht vergessen, was der Auslöser war. Die Fachkraft war ja von der Ausrichtung her, wird sie ja auch bei den IHKs ja als kaufmännische Berufsausbildung geführt und als solches ja auch angesetzt. Und die 2-jährige ist ja auch mitten der Industrie damals gekommen. Es sollte für die reine operative Ausbildung sein. Die Fachkraft sollte operativ und administrativ oder kaufmännisch oder verwaltungstechnisch und die Servicekraft ist 2 Jahre gewesen. Problematik sehe ich teilweise, was die Ausbildung, der Qualität der Ausbildung angeht. A, natürlich in den Unternehmen. B, darf man aber auch nicht vergessen, die 27 Berufsschulen, was ich so für Erfahrung gesammelt habe. Was zum Beispiel fehlt, wäre auch eine reine Berufsschullehrerausbildung für den Bereich Schutz und Sicherheit. Gibt es nicht. Das ist ein ziemlicher Wildwuchs, was da stattfindet. Also was ich so erlebt habe in Norddeutschland. Vielleicht mag in Bayern anders sein, dass hier, so wie ich das mitbekommen habe, externe Referenten zum Beispiel in die Berufsschulen zugelassen werden, was zum Beispiel in Norddeutschland überhaupt nicht ist. Da werden Leute mit dem Fachrecht zum Beispiel beauftragt, die nebenberuflich sind Berufsschullehrer für Elektronik und sind nebenbei Schöpfer am Gericht und daraus leiten sie dann die Qualifizierung ab, dort das Ganze durchzuführen. Hier vorne wollte ich nochmal sagen, die Idee mit der, ich sag mal, dass eine Fachkraft als Führungskraft zugelassen wird, halte ich auch für kritisch, weil ein Titel macht nicht die Führungskraft. Ich hab Jahrgänge ausgebildet, teilweise mit 50, 60 Leuten, da hätte ich nicht einen als Führungskraft genommen. Das mag in 10 Jahren vielleicht anders sein, aber ein Titel macht keine Führungskraft.
Stimme ich voll und ganz zu. Aber mit irgendwas muss es mit Titel.
Ja, sicher. Aber es klingt immer so, als wenn ein Titel nachher eine Führungskraft macht. Das ist, mag mit Praxiserfahrung mehrere Jahre im operativen Bereich Stück für Stück aufbauen. Und da sollten Unternehmen vielleicht auch mal drüber nachdenken, in den Unternehmen Strukturen zu schaffen und Weiterbildungsmöglichkeiten, wo man sich die Leute auch ranzüchtet und dann oder ranbildet sozusagen. Und unter dem Aspekt auch Anreize schafft, dass sich Personen weiterentwickeln. Weil wir haben, gerade was die Fachkraft angeht, Kenntnisstand müsste so sein, circa bei 11.000 inklusive dieser 1.500 Servicekräfte, die wir haben, aber wir sind ungefähr bei 11.000 erfolgreich abgeschlossenen Berufsabschlüssen vor den Kammern. Und ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, die ich habe, von diesen Fachkräften, die seit 2003 ausgebildet sind, da sind vielleicht noch 50-60% in dem Bereich tätig. Ja. Weil viele dann irgendwo, die waren dann ab zu die Behörde, zur Polizei oder irgendwo anders. Ja. Da sollte man drüber nachdenken, die Fachkräfte auch erstmal halten zu können.
Es gab sie bis vor 2 Jahren. Wir hatten ja vor 2 Jahren noch die höchste Abbrecherquote im ganzen Bundesgebiet. Ja. Wir waren damals bei 54,7%, die von den Fachkräften weggegangen sind. Und jetzt erfreulicherweise im vergangenen Jahr ist er von den 54,7 zurückgegangen auf bescheidene 46,8%. Wenn Sie jetzt ansprechen, ist damals wohl noch stark.
Ist aber auch aus meiner Sicht ein strukturelles Problem in erster Linie in den Unternehmen. Es ist ein strukturelles Problem innerhalb der Unternehmen, weil sie teilweise noch nicht die Kapazitäten haben oder die Bewegung, überhaupt diesen Beruf so, wie es verlangt wird, auszubilden.
So, zwei Leute haben wir noch, aber hier und dann noch der Herr Kistler.
Ja, also Thomas Riedel, Niederlassungsleiter im Rheinland bei einem kleinen mittelständischen Sicherheitsdienstleistungsunternehmen. Diese Frage beschäftigt mich schon sehr, seitdem ich jetzt als Quereinsteiger 6 Jahre im Sicherheitsgewerbe tätig bin. Solange die Industrie- und Handelskammern das Monopol auf die Gelddruckmaschine und der Richtungsverfahren hat, wird es da keine Änderung geben. Und wenn ich den Geschäftsführer vom BDSW verfolge bei seinen Beiträgen, habe ich den Eindruck, auch wenn er in manchen Masterstudiengängen wohlgesonnen ist, da tritt er den Industrie- und Handelskammern nicht auf die Füße. Und wenn wir dann das Monopol der Industrie- und Handelskammern nicht durchbrechen können, dann wird es ewig auf der Unterrichtung bleiben. Und die ist meiner Meinung nach allenfalls ein Selbstschutz für diejenigen, die sich da 40 Stunden durchgerungen haben, damit sie nicht ganz vollständig gegen die Wand laufen. Aber wir reden hier von Schutz fremden Eigentums und Menschen, Veranstaltungen, Stadien, dass da weder Unterrichtung noch Sachkunde ausreicht, liegt meiner Meinung nach auf der Hand. Andererseits die Abbrecherquoten sehe ich auch so, das liegt in dem Bereich der Unternehmen, weil woher sollen denn die Fachkräfte für Schutz und Sicherheit ausgebildet werden? Wenn ich also die Statistik hier sehe seit 2002, wenn ich das zusammen addiere, dann komme ich so ungefähr auf 1800 Meister für Schutz und Sicherheit. Und ich bin gerade selber so nebenbei in der Prüfung Meister Schutz und Sicherheit und habe also festgestellt, diese Ausbildereignungsprüfung, wo ich als Akademiker bis dahin gar nichts mit zu tun hatte, das ist ein echtes Handwerkszeug. Wer soll das denn machen? Der Unternehmer als Geschäftsführer, der übrigens vor kurzem erst die Sachkunde braucht. Davor brauchte der auch nur die Unterrichtung. Da bin ich auch bei den Vorrednern, die da sagen, also einerseits ist richtig, ein Titel macht keine Führungskraft aus, aber immerhin ist es doch, glaube ich, ein Qualitätskriterium von Wissen und Wissensweitergabe, wenn man eben tatsächlich einen geprüften Meister für Schutz und Sicherheit im Unternehmen hat. Und dann kann man auch den Nachwuchs gut führen und ausbilden, sodass man da also keine Abbrecherquote stolz sein kann, wenn es von 54 auf 47 geht. Auch das ist an sich beschämend. Und ich kann also, deshalb bin ich so ein Podcast-Fan. Ich komme zwar aus 20 Jahren beruflicher Erwachsenenbildung her, kann das nur unterstützen. Und die GSSK ist meines Wissens einer der Weiterbildungen innerhalb der Industrie- und Handelskammern, die sehr modern ausgebaut waren. Ich glaube, die ist so mit 2006 oder was neu auf den Markt dann gekommen. Das wäre der richtige Einstieg. Aber die DIN-Vorschrift, die Sie genannt hatten, da sind ja für die KMUs die Voraussetzungen grundsätzlich noch nicht mal gegeben, dass man die Stufe 1 erreichen kann. Die höchste Qualität bin ich immer dafür, aber selbst der Beitrag von, ich sag mal, Simon Schneider, zeigt ja auch den Unternehmer in ihm, der dann sagt, es muss auch am Markt durchgedrückt werden können. Und da bin ich auch wieder bei dem zweiten Übeltäter der öffentlichen Hand, die bisher fast unverändert den billigsten Jakob nehmen müssen und wollen.
Herzlichen Dank. So, Herr Kästchener noch, dann müssen wir mal langsam vorwärts kommen.
Ja, hallo, Herr Kästchener. Ich möchte die Frage, die Eingangsfrage, ich habe mich nur zu spät gemeldet oder zögerlich gehandelt, die Eingangsfrage mit der Abschaffung der Unterrichtung mal aus der Personalbeschaffungsseite zu betrachten. Bei dem Wachstum, den unsere Branche Gott sei Dank verzeichnet, können wir gar nicht so schnell Leute einstellen, wie wir brauchen. Und ich bin ganz bei Ihnen, Qualifikation ist völlig wichtig. Wenn wir uns dann aber so Hürden wie 4 Wochen warten bis zur nächsten Sachkundevorbereitung, dann wissen ja auch einige Prüferkollegen, die wissen, wie viele Leute durch die Sachkundeprüfung fahren. Jetzt müssen wir nochmal 4 Wochen warten, bis er zur nächsten Prüfung kann. Dann haben wir 8 Wochen gewartet. Und wenn wir mal bedenken, wo wir das Personal herkriegen, sind meistens irgendwelche Arbeitssuchende, die aus anderen Branchen kommen, irgendwelche Quereinsteiger, die schnell, so schnell wie möglich einen Job brauchen. Der hat keine Zeit, 8 Wochen zu warten, bis er eingesetzt werden kann. Und die nächste Frage ist, wer bezahlt eben die 8 Wochen? Und da würden wir uns gerade jetzt in dieser Wachstumsphase natürlich ziemlich ins Bein schießen, wenn wir uns da irgendwelche, ich will jetzt die Qualifikationen nicht totreden, die sind natürlich sehr wichtig. Das nächste ist höhere Qualifikation. Ja, bin ich bei Ihnen. Bin ich auch ein Freund davon, aber ich habe das natürlich nicht statistisch erhoben, aber wenn wir mal drüber nachdenken, wie viel Prozent der Sicherheitsmitarbeiter die Unterrichtung und die Sachkunde haben und wie viel höher qualifiziert sind. Und jetzt nehmen Sie mal eine Fachkraft, der 3 Jahre eine Berufsschule besucht hat und sagen, so, die nächsten 4 Monate bewachst du diese Notausgangstür 12 Stunden am Tag. Dann sagt er, genau. Natürlich auf höheren Stufen in der Führungsebene und in der mittleren Führungsebene macht das durchaus Sinn. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir Tätigkeiten haben, die nicht so große Anforderungen an den Mitarbeiter stellen. Das ist die eine Sache. Und die zweite, Qualifikation ist kein Garant für Qualität. Ich kenne hier Meister, die sehr viel gelernt haben, die sich auch mit Tarifrechten und allen möglichen sehr gut auskennen. Aber weil es ihnen ganz gut in den Kragen passt, vergessen die diese Tarifbestimmungen bei der Bezahlung ihrer Mitarbeiter. Deswegen allein mit der Qualifikation werden wir die Qualität nicht reinkriegen. Also es ist, und das Sicherheitsdienstleistungsgesetz, mit dem hier der IHK das Monopol abnehmen, das war ja vor ein paar Jahren so, dass die IHK ja Inhouse-Schulungen angeboten hat für die Unterrichtung. Und viele jedenfalls wissen, was da für ein Unfug getrieben wurde, dass da Dozenten gar nicht vor Ort waren, aber bescheinigt hätten, die Leute waren da. Ja, die IHK verdient mit Sicherheit viel Geld, aber das von der IHK wegzunehmen, ohne jetzt eine andere seriöse Institution zu haben, die das Ganze leitet, ist natürlich auch sehr schwierig.
So, vielen Dank. Eine Frage hat man noch hier. Hat sie erledigt? Okay, gut. So, in Anbetracht der vorgeschriebenen Zeit würde ich noch einen Punkt gerne andiskutieren. Im Moment ist es ja so, dass der 34a konkret vorschreibt, Bewachung fremden Leben oder Eigentums. Das heißt, alle, die für die eigene Firma arbeiten, Stichwort Wertschutz, Stichwort der Türsteher bei der Diskothek, der bei der Diskothek direkt angestellt ist, braucht gar nichts. Wird von nicht mal zuverlässigkeitsgeprüft, das kann also theoretisch ein vorbeschaffter Mörder sein und kann dann hier Sicherheitstätigkeiten ausführen. Und das war also auch ein Punkt, den ich gern noch diskutiert hätte, ob es eben Sinn macht, dass man sagt, alle, die Sicherheitstätigkeiten ausführen, egal ob fremd oder eigen, haben dann Unterrichtung oder was auch immer zu durchlaufen.
Ja. Ja, dann fangen wir mal an. Ich würde das als sehr sinnvoll erachten, weil zum einen natürlich für alle, die auf Kundenseite sind, außerhalb der Branche sind, sich nicht mit den Feinheiten da auskennen, ist diese Unterscheidung ja sowieso nicht wirklich nachvollziehbar. Und das würde dadurch ein einheitliches Bild ergeben. Und jetzt haben Sie natürlich ein Beispiel gebracht, wo Sie gesagt haben, wir haben hier einen Bereich, der derzeit eher durch Negativschlagzeilen auffällt. Ich könnte mir aber umgekehrt auch durchaus vorstellen, dass wenn ich eben die Mitarbeiter innen für die Unternehmen tätig sind, dort mit einbeziehe, dass das einfach auch eine Attraktivitätssteigerung sein könnte, weil wir natürlich in vielen Unternehmen auch durchaus gute Personalentwicklung haben, mit Zertifizierung und so weiter und so fort. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier auch einfach eine Bereicherung haben im Bereich der Qualifizierung, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, auch hinsichtlich der Frage nicht nur, was hat jetzt der einzelne Mitarbeiter für eine Ausbildung, sondern wie gut ist das Unternehmen aufgestellt, die Mitarbeiter auch weiter zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass diese Verknüpfung mit der Konzernsicherheit sich positiv auswirken wird.
Ja, für mich ist das eigentlich relativ einfach. Wenn ich ein Unternehmen habe und bestelle mir einen Elektriker, will ich einen Elektriker haben. Habe ich eine Größe als Unternehmen und stelle einen Elektriker ein, weil der beim elektrischen Arbeit machen muss, muss er das auch gelernt haben. Ansonsten, wenn dann ein Fehler passiert, bin ich auch mit dran beteiligt. Deswegen ist es mir ganz egal, wenn jemand einen Beruf ausübt, dann muss er dafür qualifiziert sein, egal wie die Anstellungsart ist. Und das ist für mich auch indiskutabel.
Das Problem ist, ich habe mit jemandem von einem DAX-Unternehmen gesprochen, der sagt, wenn jetzt gesetzlich vorgeschrieben wäre, meine Mitarbeiter müssen eine Richtung haben, dann kann ich bei meiner Vorstand über durchsetzen, dass alle meine Mitarbeiter GSS sind. Also das heißt, dann würde es in dem Bereich schlechter werden, wenn es in anderen Bereichen null Qualifikation gibt. Das heißt, wie kann ich jetzt dem helfen, der sagt, meine Leute sind eh deutlich über dem qualifiziert, was kommen würde, dass ich dann nicht einen Rückschritt mache in meiner Sicherheit.
Besser ist ja immer besser.
Ja, aber er meint, er würde dann eben nur noch
unterrichtete Leute durchbringen anstatt GSSler, wenn es eine gesetzliche Vorgabe gäbe, auch für Werkschutz.
Tut mir leid, aber an der Stelle hat er schlecht verhandelt.
Okay, gut. Hast du was gesagt?
Nein.
Okay, so, ja, wir haben ja auch Vertreter hier in der Industrie, Werkschutz, wie ist die Meinung dazu?
Sieht man schlecht hier, auch Fachkräfte für Schutz und Sicherheit, angehender Sicherheitsmanager im fünften Semester. Und es ist ja häufig das Problem, dass seitens der Unternehmen keine wirkliche Wertschätzung gegenüber den Sicherheitsdienstleistern kommt.
Absolut.
Weil es überhaupt nicht greifbar ist, was eigentlich der Sicherheitsdienstleister alles bringen muss. Was da auch für ein Aufwand dahinter steht, überhaupt mal die Mitarbeiter so weit zu kriegen, dass die eine Sachkunde besteht oder auch höherwertige Prüfung. Und wenn jetzt der Auftraggeber für sein Hauspersonal diese Voraussetzungen auch bringen muss, dann würde das, denke ich, auch eine höhere Wertschätzung gegenüber dem Dienstleister bringen, da der das ja schon die ganze Zeit muss. Dadurch wird erstmal ersichtlich für den Auftraggeber, was wir leisten.
Ja. Ja. Und es ist ja immer noch so ein bisschen in Industrieunternehmen so, dass halt jemand, der sonst nicht mehr gebraucht werden kann, den setzt man dann die Pfade. Ja, und sowas können wir natürlich dann da entgegenwirken. Ja. Gut, weitere Anmerkungen bitte hier in der Mitte noch.
Dankeschön. Ja, an der Stelle, ich habe mir das alles lange angeguckt, mal kurz überlegt, ob ich schweigen soll oder was ich sagen soll. Die Sicherheitsbranche hat ein ganz anderes Problem. Wenn ich einen schlechten Elektriker einstelle, dann habe ich in der Regel relativ schnell ein sehr optisches Ergebnis, abgebrannt, hausloslose Menschen. Wenn ich einen Vollidioten an der Tür stelle, dann habe ich ein paar Leute, die eine schlechte Rezession auf Google hinterlassen. Vielleicht auch über eine Schlägerei, aber es wird nie irgendwo zu einem großen Problem, dass die Masse sieht und sagt, hey, wir haben hier ein Thema, unsere Weihnachtsmärkte sind in Gefahr, wir müssen was tun. Was ist passiert nach unserem Anschlag? Der Breitscheidplatz wurde gemacht, alle anderen Weihnachtsmärkte. Nichts.
Gott sei Dank.
Also zwischen, ja, im gewöhnlichen Umfang. Also die Maßnahmen, die ergriffen wurden, kann man lang verlösen. Also es ist mal wieder so ein Ding, es passiert eigentlich erst dann was, wenn was passiert. Die ganze Zertifizierung für Elektriker gab es auch nicht von Anfang an. Das kam halt auch alles mal, wenn die Menschen mal Leid erlitten haben, dann werden irgendwelche Normen und Regeln erstellt und vorher nicht. Das heißt, eigentlich wird wahrscheinlich auch dieses Dienstleistungsgesetz erst dann auf den Weg gebracht, wenn mal ein Dienstleister aufgrund mangelndes Personals, Mannstärke oder was auch immer, dermaßen ein Problem erzeugt hat, dass die Politik in den Zugzwang kommt und sagt, ja, wir müssen zeigen, dass wir das tun, weil wir wollen wieder herstellen. Vorher können wir hier lange diskutieren, was optimal wäre. Aber ich habe das erst erlebt, ich habe 6 Jahre lang Alarmtechnik verbaut, in Hochzeiten der Flüchtlingskrise, da ging das wie Hulle, weil jeden Tag müssen wir in der Zeitung standen mit Einbrüchen und Messerstechereien und all, die Leute waren alarmiert. Und Mitte 2017 hat das plötzlich abgeschaut. Es gab einfach nichts mehr der Zeit, es ist weiter interessiert, Zeit hat nichts mehr geschrieben, den Menschen ist egal, es wird kein Cent mehr stehen. Da wird der Marktmarkt wahrscheinlich nach eingebrochen. Und mit dem Hersteller haben teilweise Bestellungsrückgänge in Deutschland halt über 80% gehabt. Also das sind Dinge einfach, wenn die Leute das Problem nicht bewusst ist, wertschätze ich es nicht, gebe ich kein Geld dafür aus und gerade wer sich so ein bisschen mit dem Thema kritische Infrastruktur so schon ein paar Mal gefallen beschäftigt, die ist bei uns so granatenmäßig mies gesichert. Jedes Kindergartenkind kommt da rein. Und wir waren schon Leiter auf die Schulter schmeißen. Wir haben diese Dinge probiert, wir haben es den Firmen aufgezeigt. Interesse, Geld zu investieren, ist immer noch sehr gering. Also auch da, jeder, der sich ein bisschen mit der Sicherheitstechnik auskennt, weiß, es muss irgendwann irgendwas kommen, weil es kann nicht immer so weitergehen. Und dann werden die Lösungen auch gefragt sein. Und dann müssen wir halt auch die Antwort darauf haben.
Herzlichen Dank. Das war Teil 2 der Podiumsdiskussion der Nürnberger Sicherheitskonferenz. Teil 3 gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.